Faun befand sich in einem seltsamen Zustand zwischen Wachsein und Traum. Er kämpfte dagegen an, doch nach Wochen im Kerkerloch fiel es schwer, sogar das Interesse an sich selbst aufrechtzuerhalten. Und dann wurde er plötzlich von Kampfgetöse aus seiner Lethargie gerissen. Ob das ein gutes Zeichen war oder ein schlechtes, vermochte er nicht zu sagen. Irgendwann aber verebbte der Lärm. Eine Weile später knirschte die Luke in der Kerkertür. Faun hatte die Worte der Gräfin nicht vergessen. Sie wollte Saga, nicht ihn. Urplötzlich war die Furcht um seine Schwester wieder da. »Seid ihr es, Gräfin?« knurrte er. »Verreckt und geht zum Teufel!« Gemurmel vor der Tür. Dann ein leiser Schmerzensschrei und ein Fluch. Gleich darauf eine Stimme, die er kannte wie seine eigene. »Faun!« Dann der Lärm eines Handgemenges. Ein Mann brüllte. In Windeseile war Faun an der Tür. »Saga, was haben sie dir getan?« Jemand prallte gegen die Tür. Ein Mann schrie auf. Faun hörte Saga fluchen, während sie mit jemandem rang. Er presste das Gesicht an die Luke, sah im Schein einer Fackel zwei Gestalten miteinander kämpfen, dazwischen Sagas Kastanienhaar. Ihre Hände hatten sich in das Gesicht eines jungen Soldaten verkrallt. Faun sah, wie der Mann Saga in den Magen schlug. Ihre Finger lösten sich von ihm, aber eines seiner Augen blutete. Der zweite Soldat, der unterhalb der Tür gelegen hatte, rappelte sich hoch. Er packte Saga an der Taille und riss sie kraftvoll nach hinten. »Lass sie los!« brüllte Faun und rüttelte an der Tür. Der Mann löste eine Hand von Saga, um die Klappe zuzuschlagen. Sie prallte gegen Fauns Nase. Sofort aber hieb er die unverriegelte Luke nach außen und traf damit den Soldaten am Hinterkopf. Der schrie auf und ließ Saga los. Sie drehte sich um und trat ihm mit aller Kraft zwischen die Beine. Wimmernd rollte der Mann sich zusammen. Faun streckte seine Hand durch die Luke. »Saga!« Sie ergriff seine Finger. Blut war an ihrer Nase. »Faun, was haben...« begann sie, kam aber nicht weiter, denn der junge Soldat warf sich auf sie. Saga stürzte unter dem Mann zu Boden. Faun drückte sein Gesicht in die Öffnung, um zu sehen, was weiter geschah. Viel Gerangel, Schreie und Keuchen. Und dann, zuletzt, ein dumpfer Schlag. Sagas Körper erschlaffte. »Ich bring euch um, wenn ihr meiner Schwester noch ein Haar krümmt!« brüllte Faun hilflos durch die Luke. »Ich mach euch kalt, ihr Dreckschweine, beschissene Hurensöhne! Ich bring euch um!« Dann fiel die Luke zu. Der Riegel wurde vorgeschoben. Kardinal Oldrich von Prag stand am Fenster des Papstpalastes und wartete voller Ungeduld auf die Entscheidung des Heiligen Vaters. Der Kardinal, engster Vertrauter des Papstes, ging auf die 60 zu und seine Augen waren schon lange nicht mehr die besten. Was er sah, war eine diffuse Menschenmasse, die sich vor dem großen Tor des Atriums drängte. Doch er war noch immer ein großer Mann, kraftvoll in seinen Bewegungen und nicht so krumm wie manch Jüngerer. Als Bischof von Prag hatte er Innozenz Blick auf sich gezogen, durch geschicktes Taktieren, eiserne Härte, manche mochten das Grausamkeit nennen, aber jene begriffen nichts, und durch die Schärfe seines Verstandes. Erst hatte der Papst Oldrich mit Verhandlungen beauftragt, dann, nach vielerlei Bewährungen, mit der Verantwortung für einen gewissen Vertrag bedacht. Oldrich selbst hatte viele der fauligen Früchte dieses Abkommens kosten müssen, und noch heute lag der grässliche Geschmack jener Taten in seinem Mund, schwelte wie eine Glut, die sich zum Weltenbrand ausweiten mochte. Zum Weltenbrand. Papst Innozent selbst hatte diese Worte benutzt. Und er mochte Recht behalten. Seit 3 Tagen führte Oldrich Gespräche mit anderen Kardinälen, mit Spionen am Kaiserhof, vor allem mit Innozent selbst. Und nun, nachdem alles gesagt war, hatte sich der Heilige Vater zurückgezogen, um seine Entscheidung zu treffen. Er war ein kluger Mann und Oldrichs Argumenten gegenüber stets aufgeschlossen gewesen. Doch der Heilige Vater konnte auch unberechenbar sein. Was, wenn sich der Papst in dieser Angelegenheit gegen das Einschreiten aussprach, das der Kardinal selbst für unumgänglich hielt? Ein junger Priester trat in den Saal und verbeugte sich ehrerbietig. »Der Heilige Vater wünscht euch jetzt zu empfangen, Eminenz.« Oldrich eilte durch die Korridore des Papstpalastes. Der Papst nickte ihm zur Begrüßung zu, als der Kardinal den Saal betrat. Niemand außer ihnen beiden war anwesend. Innozenz III. Hatte sein 50. Jahr erreicht, aber er sah so jung aus wie am Tag seines Amtsantritts, vor 12 Jahren. Er war womöglich der einflussreichste Papst, der je über das Heilige Grab gewacht hatte. Ganz zweifellos war er einer der machtgierigsten. Macht war für ihn wie für Olderich eine der größten Versuchungen. Und solange sie einander im Streben danach von Nutzen waren, stand nichts und niemand zwischen ihnen. »Ich habe eure Argumente sorgfältig erwogen und durchdacht«, sagte Innozenz. »Ich habe mich gegen euren Ratschlag entschieden.« Der Kardinal verzog keine Miene. Darin war er geübt. Aber er spürte das Aufwallen von Zorn. »Ganz wie ihr meint, heiliger Vater. Ich sehe ebenso wie ihr die Gefahr, die von dieser Person ausgeht. Gach Moritz Weib hat eigene Pläne, die nicht zwangsläufig den unseren gleichen. Aber wie ich es sehe, dienen sie doch in gewisser Weise dem Wohle der Mutterkirche. Sie zu beseitigen könnte ein Fehler sein. Ich sehe nicht, inwiefern. Es kann nicht im Interesse der Mutterkirche sein, wenn ein jeder in ihrem Namen tut, nun, was sie eben tut. Wir werden abwarten. Nebenbei bemerkt, ihr wisst, dass Kaiser Otto der Gräfin nicht eben wohlgesinnt ist. Es würde mich nicht wundern, wenn er längst Meuchelmörder gegen sie ausgesandt hätte. Bis dahin aber werden wir beobachten, was sie tut, und sie uns zunutze machen, statt zum Feind. Was für ein Feind wäre sie schon? Ein Feind ohne Einfluss. Und das ist es, worin ihr euch täuscht, Kardinal. Unterschätzt sie nicht. Und auch nicht den Erzbischof von Mailand, der auf ihrer Seite steht. Hört meinen Plan. Dann werdet ihr mir recht geben.